Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
Ja, nochmal gemeinsam richtig tief durchatmen hier und jetzt. Alles zur gesunden Lunge, dem Hochleistungsorgan. Herzlich willkommen, gerade dir ganz persönlich. Ich bin Tobias Häusler, Moderator im Fernsehen, im Radio, speziell im Bereich der Gesundheit unterwegs und wie wir diese Gesundheit lang erhalten. Es geht ja in dieser ganzen Staffel um Krebs. Krebs zu vermeiden, das Risiko zu senken, ihn im schlimmeren Fall früh zu erkennen und ihn auch wirksam zu behandeln. Und heute eben nochmal die Lunge. Ich atme nicht allein. Mit mir atmet die Leiterin des Lungenkrebszentrums am Asklepios Klinikum Harburg, die Oberärztin in der Abteilung Thoraxchirurgie, Dr. Maren Kirchhöfer. Hallo, Frau Dr. Kirchhöfer.
Hallo Herr Häusler, vielen Dank für die Einladung.
Wir sind extra zum Nachmittag verabredet, weil Sie heute Morgen noch im OP standen. Ich nehme an der offenen Lunge lief es erfreulich für alle?
Das müssen Sie dann den Patienten tatsächlich fragen, aber es lief zumindest gut, kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen. Der Patient liegt wach und zufrieden auf der Überwachungsstation, das ist erstmal erfreulich, ja.
Eigentlich ist das ja ein Podcast, der dafür sorgen soll, dass wir uns nie persönlich begegnen müssen. Ja, wir alle. Also natürlich im dienstlichen Sinne, im unerfreulichen Zusammenhang. Wir wollen die Lunge vor Krebs schützen. Nochmal kompakt. Was ist Lungenkrebs und wie entsteht er?
Lungenkrebs ist eine bösartige Neubildung, nennen wir das, im Lungengewebe. Die kann entstehen an den Atemwegen, also an den Bronchien, an den zentralen Atemwegen, kann auch an der Luftröhre sogar entstehen. Häufiger ist aber ein bisschen weiter in der Peripherie der Lunge, so wie wir das nennen. Kann auch an den Gefäßen in dem Lungengewebe entstehen und wächst dort unkontrolliert auf einen bestimmten Reiz hin. Der Reiz ist in der Regel dadurch bedingt, dass man lange Zeit irgendwelche schädlichen Substanzen eingeatmet hat.
Ja. Rauchen, ne, gilt als der Hauptschuldige. Das weiß ja verrückterweise auch jeder, der raucht. Deswegen wollen wir Mut machen, gerade mit der überraschenden Erkenntnis, wie schnell die Lunge auch anfängt, sich zu reparieren, wenn ich jetzt sofort aufhöre.
Also die Lunge kann nicht nachwachsen wie jetzt Leber beispielsweise. Wenn man die Leber jahrelang schädigt oder da einen Teil von entfernt, kann die ja nachwachsen. Das kann die Lunge nicht.
Ja.
Aber was die Lunge kann, ist sich tatsächlich erholen davon. Und da reden wir tatsächlich von so 12 Wochen ungefähr, nach denen zumindest die Lungenfunktion sich merklich verbessert. Und so abhängig von dem Zeitraum, den man geraucht hat, also wenn man jetzt, wir reden immer in Packungsjahren, wenn wir von Rauchern sprechen.
Ja, das habe ich gelernt in der Folge 1, ja.
Genau, Packungsjahr bedeutet also 20 Zigaretten am Tag, ein Jahr lang ist ein Packungsjahr. Und wenn ich jetzt einen Menschen vor mir sitzen habe, der hat 40 Packungsjahre, das heißt, der hat seine Lunge über Jahre wirklich geschädigt, der wird jetzt nicht nach 3 Jahren eine Lunge haben wie Sie und ich beispielsweise. Aber
ja,
die Lunge kann sich schon insofern erholen, als dass relativ schnell die Lungenkapazität sich verbessert, also die Lungenfunktion, und der Mensch belastbarer wird. Und was tatsächlich auch sehr schnell geht, ist, dass der Geschmacks- und Geruchssinn sich verbessert. Mhm. Das auch innerhalb von Wochen.
Mhm.
Also sie können wieder intensiver schmecken und riechen, die Patienten, und schneller eine Treppe wieder hochsteigen.
Ja, ja. Also sagen Sie Rauchstopp, egal in welchem Alter, selbst wenn Sie mich jetzt gerade beschrieben haben, sagen wir mal 40 Packungsjahre und ich sage, jetzt ist eh alles zu spät. Nein, es ist nie zu spät.
Richtig.
Rauchen gern jetzt, ab jetzt
nicht
mehr. Richtig.
Also das lohnt sich immer, egal in welchem Alter, egal auch in welcher Krankheitsphase. Also der Großteil der Menschen, denen ich so begegne am Tag, die sind ja schon geschädigt durchs Rauchen. Die haben im schlimmsten Fall eine Tumorerkrankung der Lunge. Und auch bei denen sagen wir unmittelbarer Rauchstopp, weil die Patienten und Patientinnen fitter in eine Operation oder in eine etwaige Therapie gehen, wenn sie sofort aufhören zu rauchen.
Nach so kurzer Zeit, ja.
Mhm.
Sie fahren, das weiß ich zufällig, ja auch mit der Bahn zur Arbeit nach Harburg. Kennen Sie noch die Zeiten, als es im Regionalexpress auch, vielleicht in der Schulzeit bei Ihnen in Paderborn, dass es noch im Regionalexpress Raucherabteile gab?
Ja, kenne ich tatsächlich.
Ja, wirklich, in den 90ern war das ja noch so.
Ja, ich habe ja in Kiel studiert und ja, dann bin ich aus Paderborn mit dem Zug nach Kiel gefahren und da saß ich manchmal im Raucherabteil, weil es sonst nirgendwo einen Platz gab.
Genau wie ich als Fahrschüler im Münsterland.
Verrückt.
Worauf ich hinaus will, meine Frage, wie gefährlich ist das denn? Rauchen. Also neben jemandem zu sitzen, der raucht. Ja. Passiv mitzurauchen, regelmäßig.
Ist auch schädlich für die Lunge. Ist nicht ganz so schädlich, weil das, was wegfällt, ist erstens dieser heiße Qualm. Das ist ja unter anderem das, was so schädlich ist am Rauchen.
Der Erstkontakt praktisch mit dem Rauch.
Genau, der strömt ja nicht in der Hitze. Also Sie müssen sich vorstellen, eine Zigarette, an der ich ziehe, wenn ich da so dran ziehe, das, was ich vorne einatme am Filter, das hat um und bei 900 Grad.
Boah.
Wenn ich jetzt eine Zigarette nehmen würde und mir die auf der Hand ausdrücken würde, würde ich die ja wegziehen, die Hand, weil das täte mir sonst ziemlich weh.
Ja, klar.
Und das kann man nicht. Die Lunge kann das ja nicht. Die Lunge ist ja nun mal da. Die hat keine Schmerzreflektoren oder irgendwas. Die atmet das einfach ein. Und das habe ich jetzt als Passivraucher nicht, diese Hitze dabei. Aber die Dämpfe, die da frei werden, die atme ich auch ein. Und auch Passivrauchen ist extrem schädlich.
Ja.
Wir machen das so, dass wir unseren Patienten und Patientinnen in der Rauchentwöhnung tatsächlich in der Klinik mitteilen, dass sie nach Möglichkeit auch ehrlicherweise aus Motivationsgründen direkt die ganze Familie, wenn da ein Lebensgefährte, Lebensgefährtin, Ehepartner mitraucht, dass die alle aufhören müssen.
Ja, klar.
Weil das auch viel leichter ist dann tatsächlich, aber auch weil es eben für den Menschen, der jetzt krank ist, auch nicht gut ist, das Passivrauchen.
Jetzt ist es mit dem Rauchen ja so, das läuft ja nicht parallel zum Leben, sondern hat ja so seine Momente. Mhm. Manche rauchen nach dem Essen oder in der Raucherpause einmal pro Stunde mit Kollegen auf der Fahrt im Auto, später nochmal auf dem Balkon. Es ist also sehr, sehr eng mit dem Leben und seinen Momenten verknüpft. Wie komme ich da raus? Haben Sie da Tipps?
Es macht einmal Sinn, sich klarzumachen, wann rauche ich eigentlich. Ganz klassisch ist das mit dem, ich brauche mal 5 Minuten Pause. Ich gehe mal an die, absurderweise sagen die Raucher, ich gehe mal an die frische Luft. Und wenn man sich das einmal klar macht, dann muss man kurz überlegen, was suche ich da jetzt? Klar, ich brauche Erholung von stressigem Alltag oder ich genieße diese Zigarette. Manche rauchen aus Gründen, weil sie nicht dick werden wollen, wenn sie aufhören. Da haben viele Menschen Angst vor. Dann ist es sinnvoll, finde ich, wenn man den Patienten einmal erklärt, was die Wirkung dann ist. Also dieses, ich brauche dann kurz Entspannung. Viele sagen ja, ich bin in einer stressigen Lebenssituation, ich muss das zur Entspannung haben. Und wenn ich denen erkläre, dass das Nikotin in der Zigarette, das gaukelt jetzt gerade die Entspannung vor, das macht das im Hirn mit einem ziemlich großen Erfolg. Also Nikotin wirkt innerhalb von 6 bis 10 Sekunden nach einem Zug an der Zigarette. Das ist schneller als Heroin.
Ja.
Und das führt zu diesem Entspannungsgefühl im Kopf. Und gleichzeitig macht alles andere in der Zigarette das Gegenteil von Entspannung. Mhm. Also die Gefäße stellen sich eng, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt. Also der ganze Körper reagiert eigentlich mit Fluchtreflexen. Das heißt, das Nikotin macht gerade im Kopf, jetzt komme ich runter, und der ganze Körper ist auf Stress eingestellt. Viele Patienten und Patientinnen, die sind dann tatsächlich relativ interessiert, wenn man denen das einmal erklärt, weil die denken ja wirklich, die entspannen sich durch die Zigarette und die werden unruhig davon.
Ja, man glaubt das, was man fühlt.
Ja, genau. Und wenn man denen das einmal erklärt, dann mache ich jedenfalls die Erfahrung, einige so einen Aha-Moment und sagen dann, oh, ja, das macht ja gar keinen Sinn, haben Sie recht. Was wir dann empfehlen, tatsächlich ist, manche Alltagsrituale, die man mit dieser Zigarette hat, tatsächlich für die erste ganz schwierige Zeit auch zu unterlassen. Also ganz vielen fällt zum Beispiel morgens das sehr schwer, weil so mit dem ersten Kaffee die erste Zigarette geraucht wird. Und dann den Kaffee zu trinken ohne die Zigarette ist für jemanden, der seit 40 Jahren raucht, nahezu unmöglich.
Ja.
Das heißt, ich empfehle da tatsächlich, lassen Sie für 14 Tage auch den Kaffee weg. Das hört sich an wie Folter.
Ja.
Aber das ist um diese Rituale. Oder zum Beispiel, man hat so die eine Nachbarin, mit der man sich immer auf eine Zigarette trifft. Oder den einen Arbeitskollegen, mit dem man immer rauchen geht. Diese Dinge auch vermeiden für den Zeitpunkt.
Ja, die treffen natürlich auch genau diesen Teamgedanken. Ne?
Ja.
Warum macht der jetzt wieder Pause? Ja, ach so, der raucht ja. Da ist ja ein Verständnis auch da.
Ja.
Auch da muss man auch mal in der Gruppe umdenken.
Ja.
Der sich mit einer Mandarine raussetzt, ist plötzlich der die Arbeit liegen lässt.
Ja,
ne? Also,
ja, tatsächlich.
Ich verstehe, es ist ein unglaublich vielschichtiges Thema. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz zu diesem kleinen Momenten, Sie sagten gerade schon, frische Luft, Stadtluft belastet auch, Rauchen belastet. Bringt eigentlich schon so einen Waldspaziergang irgendwie was oder eigentlich nichts und ich müsste eigentlich aufs Land ziehen, wenn ich da einen Effekt haben möchte?
Nee, also ein Waldspaziergang bringt immer was. Das ist ja sogar erwiesen, dass das fürs Immunsystem, für die Seele, für alles gut ist. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht die Schäden in der Lunge gut machen, die man sich schon zugefügt hat. Aber zum Beispiel Wenn man jetzt wie ich so am Hamburger Hafen lebt ja. und dann zwischendurch in die Natur geht, ist das natürlich erholsam für die Lunge. Führt dazu, dass man bessere Abwehrkräfte entwickelt. Wenn man jetzt natürlich durch den Wald läuft und dabei eine Zigarette raucht, dann bringt das leider nichts.
Das ist schon klar. Witzig, weil Sie gerade auch die Wirkung von Nikotin beschrieben haben. Mhm. Eigentlich ist ja der Hamburger Hafen auch das, was mir im Kopf große Entspannung als Tourist vorgaukelt und in Wirklichkeit eine lebensgefährliche Situation für den Rest des Körpers. Wir haben in der ersten Folge schon gehört, die Patienten melden sich relativ spät bei Ihnen. Mhm. Wir alle können im Alltag Lungenkrebs schwer erkennen, ja. fast nicht erkennen. Wer Blut hustet, ist ja wirklich spät dran. Ne?
Das ist leider die Tragik, die wir beim Lungenkrebs feststellen. Die Lunge hat eben keine Schmerzrezeptoren. Es sind überhaupt nur 30% aller Patienten, die mit Lungenkrebs diagnostiziert werden, operabel. Mhm. Das ist ein relativ kleiner Teil. Der Rest ist schon so weit fortgeschritten, dass wir dann mit einer Operation gar nichts mehr erreichen können. Und das ändert sich im Moment so ein bisschen, weil es neue Therapien gibt und ganz vielschichtige Therapiekonzepte, wo man auch Chemo-Immun-Strahlentherapie mit Operationen kombiniert und so weiter. Und so ein bisschen auf dem Weg ist auch den Lungenkrebs, auch den fortgeschrittenen Lungenkrebs in eine chronische Erkrankung zu überführen. Aber man muss da so ehrlich sein. Das ist eine lebensgefährliche Krebserkrankung. Und die Diagnostik davon ist deswegen schwierig, weil es so spät entdeckt wird.
Wer das vertiefen möchte, das war auch ein Thema in unserer ersten Folge hier in der Kampagne zum Thema Lungenkrebs. Auch warum Frauen häufiger betroffen sind, warum sich ihre ganze medizinische Branche für ein frühes Screening auch einsetzt und das auch politisch auf dem Weg ist, auch kommen soll, mit den entsprechenden Packungsjahren bezahlt von der Krankenkasse, alles das dann dort. Ich würde mit Ihnen gerne sprechen über dieses Lungenkrebszentrum, das Sie leiten, mit verschiedenen Fachrichtungen, man kann fast Gewerken sagen. Ne? Und wie führen Sie mich da durch den Dschungel der Behandlung?
Ja, also das zentrale Element im Lungenkrebszentrum ist unsere Tumorkonferenz. Und in der Tumorkonferenz kommen all diese Gewerke, wie Sie die eben genannt haben, zusammen. Das sind dann wir Chirurgen, die Internisten, also Pneumologen, Onkologen, Strahlentherapeuten. Wenn wir da zusammensitzen, dann wird Ihr Behandlungsweg als Patient festgelegt. Und das zu verschiedenen Zeitpunkten in Ihrer Diagnostik und Therapie. Also es gibt eine Tumorkonferenz, wenn Sie mit einem Verdacht kommen, dann gibt es einen mit Bildgebung, dann gibt es eine Tumorkonferenz mit zum Beispiel einem OP-Beschluss. Also haben wir Sie operiert und dann gibt es einen Histobefund und dann besprechen wir Sie wieder in der Tumorkonferenz. Und das zentrale Element ist, wie gesagt, diese Tumorkonferenz, wo wir dann immer wieder Ihre Situation besprechen.
Aber es ist so, ne? Sie erwarten von der Lungenkrebsforschung in naher und mittlerer Zukunft eine ganze Menge. Also es klingt so, als hätten Sie das medizinische Traumfach für sich gefunden.
Also das habe ich auch unabhängig davon, kann ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir manchmal, gerade wenn die großen Kongresse sind zu den onkologischen Neuerungen, manchmal einmal in der Woche ein neues Medikament vorgestellt kriegen und dann hören, guck mal, da hast du den Überlebensvorteil und da ist dieses. Und also das ist wirklich beeindruckend, was da passiert. In den letzten 10 Jahren. Wahnsinnig viele Neuerungen.
Und eben auch die Möglichkeit, das bei Ihnen im Lungenkrebszentrum einzusetzen. Sie sind ja eingegliedert in viele, viele Studien.
Tatsächlich, genau. Wir müssen das auch vorweisen. Eine bestimmte Anzahl von Menschen und Patienten, die bei uns behandelt werden, die in Studien behandelt werden und in unserer Studienabteilung aufgeklärt werden über die Möglichkeiten. Und wir haben aktuell mindestens 8 Studien laufen über verschiedenste Medikamente, wo wir die Patienten einschließen.
Ja. Was dann am Ende auch zu einer signifikant höheren Überlebenschance für die Patienten in solchen Lungenkrebszentren führt. Mhm. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, weil das gerade wirklich beeindruckende neue Impulse für mich zumindest jetzt als Nichtraucher waren, aber ich bin mir sicher auch für die Raucher und für die Raucher natürlich auch noch viel spannender sind. Wie mache ich den ersten Schritt? An wen wende ich mich? Das klingt alles so logisch, wenn Sie mir das erklären und ich weiß ja, wie das ist mit Süchten. Mhm. Man sagt, ja, natürlich weiß ich ja auch, aber komm, ist auch egal. Im Straßenverkehr passiert auch was. Also ich möchte aber eigentlich, ich kenne ja keinen Raucher, der nicht aufhören möchte.
Ja, erster Schritt ist Eigenverantwortung. Es gibt niemanden, der einem die Zauberhand auflegen kann und dann hört man auf. Es muss eine Motivation da sein. Erster Schritt kann dann sein, Hausarzt ansprechen, Hilfe sich suchen. Es gibt diverse Menschen, die so qualifizierte Rauchentwöhnung gelernt haben. Das ist eine motivierende Gesprächsführung, die man machen kann mit den Menschen. Und dann empfehle ich das so, wenn ich das solche Gespräche führe bei uns in der Sprechstunde oder auch stationär, sag den Menschen so, jetzt gehen Sie raus, Sie rauchen Ihre letzte Zigarette, genießen Sie die gerne, rauchen Sie von mir aus auch zwei, wenn Sie möchten, aber den Rest schmeißen Sie weg und dann schmeißen Sie alles weg. Jeden Aschenbecher, jedes Geheimfach, wo Sie noch ein Feuerzeug, noch eine Tabaktüte, was auch immer haben, das schmeißen Sie alles weg und dann machen Sie sich den Schritt zur nächsten Zigarette so schwer wie möglich, damit dann die Vernunft einsetzen kann. Und dann empfehlen wir Nikotinersatzprodukte.
Ja.
Ziemlich dringend sogar, damit ist es deutlich leichter.
Interessant, ja.
Die muss man selber kaufen, das muss man aber ja mit Zigaretten auch, deswegen ist das so.
Schön gesagt,
und,
ja.
Und nach so 12 Wochen kann man die komplett absetzen in der Regel und das ist das, was wir empfehlen. Und dann gibt es Apps, es gibt Rauchberatungstelefon, Seelsorge, es gibt alles mögliche, Leute involvieren, Nachbarn, Freunden, Partnern Bescheid sagen, dass die alle Bescheid wissen, weil umso unangenehmer ist es, wenn es nicht klappt.
Ja.
Und dann ist es eine Motivations- und Willensgeschichte.
Wie so vieles.
Ja.
Sagt die Oberärztin Maren Kirchhöfer aus der Abteilung Thoraxchirurgie, die auch das Lungenkrebszentrum am Asklepios Klinikum in Harburg bei Hamburg leitet. Sie haben es hinter sich. Wenn Sie mögen, können Sie auch noch mal hörbar tief einatmen. Frau Dr. Kirchhofer, danke schön für Ihre Zeit.
Ja, ich danke Ihnen auch für das nette Gespräch.
Ich bin Tobias Häusler, empfehle die ganze Kampagnen-Website, auch die Website deiner BKK. Da gibt es Kurse, Videos, Grafiken, auch einen Vortrag von Frau Dr. Kirchhofer, viele weitere Podcasts von mir. Und da hören wir uns dann bestimmt auch schon gleich wieder in einer weiteren Folge. Klick dich durch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.